Ja, liebe Freunde, liebe Gäste, liebe Geschwister. Vergangenen Mittwoch zur Abendandacht mit unseren Kindern, da ging es auch ums Ostergeschehen. Und in dem Andachtsheft, was wir auch immer fortlaufend lesen übers Jahr, beginnt das mit dem Verhör bei Pilatus. Lukas 23 war das. Und zu dem kurzen Erklärungstext, der dann immer dort steht, kommen dann meistens noch Fragen von den Kindern und wir reden dann darüber. Und ich sage dann so sinngemäß am Schluss, 3 Tage war der Herr Jesus tot. Karfreitag ist er am Kreuz gestorben und am Ostersonntag ist er wieder auferstanden. Dann war es eine Weile still und schließlich sagt mein Matteo, Papa, dass der Herr Jesus wieder auferstanden ist. Das ist eigentlich schön. Ja, sag ich, das ist eigentlich schön. Und er hat das mit so einer kindlichen Ruhe und Sanftheit gesagt. Und ich habe das empfunden, wie so das erste zarte Grün, das im Frühling hervorkommt, die ersten zarten Triebe von Osterfreude. Osterfreude in kindlicher Einfalt. Christos voskres. Vaistinu voskres. Unser Herr Jesus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Ostern ist das höchste Fest der Christenheit. Und zu Ostern feiern wir unser Passa, das Wahre und das Endgültige. Unser Herr Jesus ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Johannesevangelium. Und Paulus schreibt, denn auch unser Passalamm, Christus, ist geschlachtet. Liebe Geschwister, ich muss euch gestehen, dass ich bis vor wenigen Tagen noch unsicher war, welches Wort ich euch heute hier von der Kanzel sage, zu Ostern. Als ich mich zu diesem Predigtermin gemeldet hatte, da dachte ich eigentlich, dass es einfach werden sollte, das Thema für diesen Tag zu finden. Aber andererseits gibt es eigentlich nichts mehr zu Ostern zu sagen, was nicht schon 100-fach oder auch 1000-fach gesagt wurde. Ostern ist irgendwie speziell. Und je mehr ich mich damit beschäftigt habe, desto kleiner bin ich geworden. Und dachte, wie schwach können meine Worte nur sein. In der Vorbereitung habe ich mir dann auch viele Bilder angesehen. Von der Grabeskirche in Jerusalem zum Beispiel. Die ist ja erst vor wenigen Tagen, jetzt Ende März, von der Sanierung fertig geworden. Seit letztem Jahr wurde dieser kleinere Bau, der da innen drinnen noch ist, die sogenannte Grabeskapelle, die wurde erneuert und erdbebensicher gemacht. Bis dahin war die nur durch ein provisorisches Stahlkorsett gestützt, wegen der Einsturzgefahr seit 1927, wo dieses sogenannte Erdbeben von Jericho war. 1947 haben dann die Briten, kurz bevor sie Jerusalem verlassen haben, dieses Stahlkorsett da drumherum gebaut. Und dieses Provisorium, kann man sagen, die hat dann im Prinzip 70 Jahre Bestand gehabt. Man sagt ja nicht umsonst, nichts ist so dauerhaft wie ein Provisorium. Ich war leider noch nie in Israel und Jerusalem. Ich habe mich aber ein bisschen hineinversenkt, was diese Grabeskirche betrifft. Das ist ja ein Ort, ich glaube fast, es gibt fast keinen Ort auf der Erde, der von höherem Interesse ist seit 2000 Jahren. Dort wurde gebaut, zerstört, wieder aufgebaut, wieder zerstört, geraubt, zurückgebracht, besetzt, befreit. Das ist ein einziges Hin und Her. Und auch diese Bemühungen und Versuche, es allen gerecht zu werden, die an diesem Ort Ansprüche stellen, also religiöse Ansprüche, es scheint eine Wissenschaft zu sein. Und das war auch der Grund, warum es so lange gedauert hat, die Sanierung in Angriff zu nehmen. Man wollte einfach den hart erkämpften Status quo nicht in Gefahr bringen. Die dort angesiedelten, also tatsächlich angesiedelten Konfessionen haben gefürchtet, dass es durch die Bauarbeiten zu irgendwelchen nachteiligen Veränderungen kommen könnte, dass sich Besitzverhältnisse ändern könnten. Jeder hatte Angst, er könnte zu kurz kommen. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Auch früher schon war das so. Andererseits ist es aber auch bemerkenswert, wer schon alles dort war. Kaiser, Könige und Herrscher der Geschichte, große Namen. Die Liste scheint endlos. Und nicht umsonst nennt man diese Grabeskirche auch Nabel der Welt. Was mich ein bisschen erstaunt hat, ist, dass es sogar als wissenschaftlich erwiesen gilt, dass dort auf diesem Fleck Kreuz und Grab waren. Man kann sich das kaum vorstellen. Tod und Auferstehung des Höchsten, des Schöpfer des Universums auf einem Fleck Erde, der nicht viel größer ist als vielleicht unser Gemeindegrundstück hier. Und die Umstände um diese Grabeskirche zeigen überdeutlich, wie sehr Ostern die Menschheit betrifft. Wie zentral der Tod und die Auferstehung sind. Und ich kam mir so klein und unbedeutend vor, wenn ich mir vorstelle, dort mal hinzufahren. Als ich mir die Menschenmassen so angesehen habe, die dort täglich hinströmen, ist es mir mulmig geworden. Warum fahren die dort alle hin, zu so einem Massenauflauf? Man könnte denken, die sind ja wie die Verrückten. Habe ich so gedacht. Ist das arrogant und überheblich, so zu denken? Ja, weil ich weiß ja gar nicht, warum die dorthin fahren. Menschen geben vielleicht tausende Euros oder Dollars dafür aus, um einmal an diesem Stückchen Erde oder an diesem Felsen niederknien zu können. Und ich fand, es ist sogar sehr überheblich, auf solche Menschen von oben runter zu blicken. Es fragt sich, wie äußert sich Anbetung? Was ist mir mein Glaube wert? Wie sehr hänge ich an meinem Herrn? Und wie wird es bei mir sichtbar? Solche Fragen will ich mir stellen. Unser Ostertext steht heute im Johannesevangelium. Der Siegfried hat ihn heute früh schon gelesen. Ich lese den Text aus der NEÜ, weil der an wichtigen Stellen deutlicher im Ausdruck ist. Ich lese Johannes Kapitel 21 ab Vers 1. Früh, am ersten Wochentag, als es noch dunkel war, ging Maria aus Magdala zum Grab. Sie sah, dass der Stein, der den Eingang zur Grabhöhle verschloss, weggerollt war. Da lief sie schnell zu Simon Petrus und dem anderen Jünger, den Jesus besonders lieb hatte, und sagte: Sie haben den Herrn aus der Gruft weggenommen, und wir wissen nicht, wo sie ihn hingebracht haben. Die beiden Jünger brachen sofort auf und eilten zum Grab. Sie liefen miteinander los, aber der andere Jünger war schneller als Petrus und kam zuerst an der Grabhöhle an. Er beugte sich vor und sah die Leinenbinden liegen, ging aber noch nicht hinein. Als Simon Petrus ankam, ging er gleich in die Grabkammer. Er sah die Leinenbinden daliegen und auch das Schweißtuch, das man dem Toten um den Kopf gebunden hatte. Es lag nicht bei dem Leinenzeug, sondern zusammengewickelt an einer anderen Stelle. Jetzt ging auch der andere Jünger, der zuerst angekommen war, hinein. Er sah es sich an und glaubte. Denn bis dahin hatten sie noch nicht verstanden, dass Jesus nach dem Zeugnis der Schrift von den Toten auferstehen musste. Die beiden Jünger gingen wieder nach Hause. Aber Maria stand inzwischen wieder draußen an der Grabhöhle und weinte. Weinend beugte sie sich vor, um die Gruft hineinzusehen. Auf einmal sah sie zwei weiß gekleidete Engel da sitzen, wo der Körper von Jesus gelegen hatte. Einer am Kopfende und der andere am Fußende. »Frau, warum weinst du?« fragten sie. Maria erwiderte, »Sie haben meinen Herrn fortgetragen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben.« Als sie über die Schulter zurückblickte, sah sie auf einmal Jesus dastehen, erkannte ihn aber nicht. Er sagte, »Frau, warum weinst du? Wen suchst du?« Sie dachte, es sei der Gärtner und sagte, »Herr, wenn du ihn fortgenommen hast, sag mir bitte, wo er liegt. Dann gehe ich und werde ihn holen.« »Maria«, sagte Jesus. Da drehte sie sich um und rief, »Rabuni«, das ist Hebräisch und heißt Lehrer. »Lass mich los«, sagte Jesus zu ihr. »Ich bin noch nicht zum Vater im Himmel zurückgekehrt. Geh zu meinen Brüdern und sag ihnen von mir, ich kehre zu meinem Vater und eurem Vater, zu meinem Gott und eurem Gott.« Soweit der Matthäus, der beschreibt dann das im Vers 17 noch etwas näher. Er schreibt da dazu, sie aber traten zu ihm, umfassten seine Füße und warfen sich vor ihm nieder. Ich habe diese Ostergeschichte ja ausgewählt, weil sie einen ganz bestimmten Charakter hat, den ich euch heute aufzeigen möchte. Neben Herrn Jesus ist hier ja im Text die Maria von Magdala die Hauptperson. Ihr Name, der deutet darauf hin, dass sie aus dem gleichnamigen Ort am Westufer des See Genezareth stammt. Und außerdem wird vermutet, dass sie nicht verheiratet war, auch wegen dieses Ortsbezugs in ihrem Namen. Ansonsten hätte sie vermutlich einen Männername von der Familie getragen. Und früher und zum Teil auch noch heute wird sie gleichgesetzt mit der Sünderin aus Lukas 7 und auch mit der Maria von Bethanien. Das ist aber nur teilweise nachvollziehbar. Das Einzige, was sie tatsächlich näher bestimmt, ist die Aussage in Lukas 8, dass der Herr 7 Dämonen von ihr ausgetrieben hat und dass sie dem Herrn und seinen Jüngern schon in Galiläa nachgefolgt ist und den Jüngern gedient hat. In allen vier Evangelien wird sie als Zeugin der Kreuzigung genannt. Und die Frauen, die am leeren Grab mit waren. Und außer Lukas, außer in seinem Evangelium, war sie zudem die erste, die den auferstandenen Herrn begegnet ist dann. Überall, wo in den Evangelien Frauen als Nachfolgerinnen genannt werden, steht sie an erster Stelle. Die einzige Ausnahme ist die Schilderung bei Johannes, wo die Frauen unter dem Kreuz stehen. Dort wird seine Mutter als erste genannt, vermutlich der Verwandtschaftsverhältnisse wegen. Maria von Magdala wird uns im ganzen Neuen Testament als treueste Anhängerin des Herrn beschrieben. Früh, als es noch dunkel war, ging Maria zum Grab. Der Johannes erzählt hier, und auch die anderen Evangelien tun das, dass Maria sich sehr früh auf den Weg gemacht hat. Ich denke, es war auf jeden Fall noch vor Sonnenaufgang, in der Dämmerung. Und ich habe mal geguckt, in Jerusalem ist die Dämmerung so zwischen März und April, so zwischen 4 und 5 Uhr. Der Sonnenaufgang dort wäre zum Beispiel heute 6:10 Uhr. Aber dann ist es ja schon richtig hell. Es muss also hier deutlich in der Dämmerung gewesen sein. Und man muss sich das mal vorstellen. Die Jünger waren nach der Gefangennahme in alle Winde geflohen, also bis auf den Petrus und den Johannes. Die Frauen aber vermutlich nicht. Die Frauen haben vermutlich oder sehr wahrscheinlich seine Geißelung miterlebt, seine Folter. Und die sind ganz sicher auch mit ihm den Kreuzweg mitgegangen. Die Via Dolorosa, wie der Gerhard das heute schon gesagt hat, Weg der Schmerzen heißt das. Die Frauen haben ihn bluten sehen und sie haben ihn fallen sehen unter der Last des Kreuzes. Und schließlich waren sie auch dabei, als ihm Nägel durch Hände und Füße getrieben wurden. Sie mussten mit ansehen, wie sein Kreuz aufgerichtet wurde und wie sich sein Leib vor Schmerzen verkrümmt hat, wie er gestöhnt hat und wie sein Blut dieses Fluchholz durchtränkt hat und schließlich, wie er seinen Geist ausgehaucht hat. Und ich muss euch sagen, ich habe es noch nicht erlebt, wie ein Mensch stirbt. Ich kann es mir nicht vorstellen, wie es ist, wenn ein geliebter Mensch stirbt. Und ich habe auch keine Ahnung, wie es sich anfühlt, einen Menschen qualvoll sterben zu sehen. Und ich bitte aber Gott darum, dass ich niemals einen geliebten Menschen qualvoll sterben sehen muss. Daran würde ich vermutlich zerbrechen. Und ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie die Maria das überlebt hat. Wir wollen jetzt ein kleines, kurzes Osterlied hören. Die Frauen hatten seinen Leidensweg und seinen Tod hautnah miterlebt und sehr wahrscheinlich auch sehr mitgelitten. Und der Lukas berichtet dann, dass die Frauen noch nach der Grablegung Salben und Öle bereitet haben. Bei Markus machen sie das gleich nach der Sabbatruhe. Und ich habe mich gefragt, wie haben die das gemacht? Ich gehe davon aus, dass keine der Frauen auch nur eine Stunde geschlafen hat seit der Gefangennahme. Was sind das für Frauen gewesen? Und die konnten es kaum erwarten, dass der Sabbat zu Ende ist und schon sind sie wieder auf dem Weg zu ihrem geliebten Herrn. Früh, als es noch dunkel war, ging Maria zum Grab. Und ich glaube, sie hat sich für ihren Herrn verzehrt. Ich glaube, er war alles, was sie hatte. Er war ihr Ziel, ihr Lebenssinn. Sie hat für ihn gelebt. Von treuen Hunden weiß man, dass sie sich manchmal einfach neben ihren gestorbenen Herrn legen, nichts mehr fressen oder trinken und einfach mitsterben. Ihrem Herrn in den Tod folgen. Und Paulus schreibt mal im Brief an die Philipper: Denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Wenn aber das Leben im Fleisch mein Los ist, dann bedeutet das für mich Frucht der Arbeit. Und dann weiß ich nicht, was ich wählen soll. Ich werde aber von beidem bedrängt. Aber ich habe Lust, abzuscheiden und bei Christus zu sein. Denn es ist weit besser. Ich denke, Marias Herz ist mit in diese Grabkammer gegangen. Der Leichnam Jesu noch und das Grab sind zu ihrem Mittelpunkt geworden. Und dort geht sie jetzt wieder hin. Sie kann nicht anders. Und es kann gar nicht früh genug sein. Und jetzt kommt sie dort an. Wenn ich jetzt versuche, mich in sie hineinzuversetzen, dann kriege ich eigentlich nur einen gewaltigen Kloß im Hals. Die hat nicht mehr klar sehen können. Und ich denke, die taumelt jetzt wohl mehr, als dass sie läuft. Zurück zu Petrus und Johannes. Ihren Herrn hat man weggenommen. Ihr weggenommen. Und sie weiß nicht, wohin. Sie weiß jetzt nicht mal mehr, wohin sie gehen soll. Und ich kann mir vorstellen, wenn sie jetzt die beiden nicht angetroffen hätte, wäre sie vielleicht noch ein paar Kilometer in der Dämmerung umhergeirrt und dann tot zusammengebrochen. Gestorben aus Hoffnungslosigkeit. Das gibt's. Das hat man in den KZs miterlebt. Aber sie trifft die beiden. Und ich kann mir vorstellen, wie die los sind. Sie liefen. Erst zusammen, dann Johannes vornweg. Er ist schneller und kommt als Erster an. Aber er ist vorsichtig. Ich kann mir das vorstellen, wie er da ankommt, mitkriegt, dass Petrus weit hinter ihm geblieben ist und er plötzlich alleine. Stille. Vielleicht unheimliche Stille. Vielleicht hat er auch den Engel gespürt. Und dann der düstere Grabeingang. Ich denke ja, viel Licht war vielleicht noch nicht. Aber gerade so viel, dass die weißen Leinentücher sichtbar waren. Und jetzt kommt auch Petrus an. Wie gewohnt ist der weder vorsichtig noch hat er Angst. Und der geht rein und sieht außer den Leinentüchern auch das Schweißtuch. Interessant ist hier das Detail, dass dieses Schweißtuch zusammengelegt war. Die Theologen haben sich über die Jahrhunderte gefragt, wer das war. War das der Engel, der für die beiden jetzt offenbar nicht zu sehen war? Oder war es der Herr selbst, bevor er das Grab verlassen hat, in Ruhe und Ordnung? Man fragt sich, hat das eine Bedeutung? Sicherlich, aber ich kenne sie nicht. Nachdem Petrus vorangegangen ist, betritt auch Johannes die Gruft. Und es steht da, er sah und glaubte. Sehen und glauben. Selig sind, die nicht sehen und doch glauben, sagte Herr Jesus dem Thomas einen Tag oder 21 Verse später. Was hat der Johannes geglaubt? Steht ja da, denn sie verstanden die Schrift noch nicht, Vers 9. Und da komme ich dazu, sehen, glauben, aber noch nicht verstehen. In dem kurzen Kinderlied von Margret Birkenfeld heißt's: Kommt und seht, das Grab ist leer. Kommt und fürchtet euch nicht mehr. Wie er uns vorhergesagt, stand er auf am dritten Tag. Jesus lebt, Halleluja. Sehen, glauben, aber noch nicht verstehen. Glauben ohne zu verstehen. Das geht, wenn man will. Weil Glauben eben nicht nur das Gegenteil von Nichtwissen ist. Glauben heißt Vertrauen. Petrus hatte das ja schon früher bewiesen in Lukas 5, wo er sagt, aber auf dein Wort hin will ich die Netze hinablassen. Und das ist eine Willensentscheidung. Der Petrus, der hatte nichts verstanden oder begriffen, sondern hat einfach vertraut. Glauben ohne zu verstehen. Der Herr wünscht sich das von uns. Und Johannes erinnert sich nun vielleicht gerade dran, was der Herr ihnen gesagt hatte über seine Auferstehung. Und er glaubt es, auch wenn er es noch nicht versteht. Und wie ist das bei uns? Wir wissen so viel, was der Herr uns in seinem Wort zugesagt hat. Vertrauen wir aber auch darauf in der konkreten Situation? Vertrauen wir, dass wir trockenen Fußes durch das Meer kommen? Oder nehmen wir Reißaus im Anblick dieser bedrohlichen Wasserwände? Wenn uns Gott eine Tür öffnet, dann sollten wir hindurchgehen, ohne erst auf unseren Verstand zu warten, auf sein Wort hin. Die Jünger, die gehen also danach heim. Was sollen sie hier auch noch? Und einer von beiden glaubt es und der andere eher nicht. Der Lukas, der schildert das ja. Und Petrus ging nach Hause und wunderte sich über das, was geschehen war. Und Maria aber stand draußen bei der Gruft und weinte. Sie hatte ja die beiden geholt und ich nehme an, sie war natürlich wieder mitgekommen. Man könnte fragen, was sonst? Wohin sonst sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Was für eine Treue und Liebe hat diese Frau? Und ich denke, sie muss wohl gewusst haben, dass sie ihrem Gott gedient hat und nicht nur einem Menschen. Johannes und Petrus, die sind wohl aus der Gruft raus. Zumindest scheint mir das so, ohne irgendeine Erklärung zu geben, ohne vielleicht die Maria zu trösten, die daneben stand. Oder vielleicht hatten sie sich auch umlaufen und sie hatte die beiden auf ihrem Rückweg gar nicht mehr getroffen. Die Schilderung ist ja auch verschieden in den Evangelien. Die Jünger sind jedenfalls nicht mehr hier. Sie sieht in das Grab und sieht zwei Engel da sitzen. Mir ist es da auch ein bisschen unheimlich, irgendwie so, wenn ich das lese und dachte mir, können nur Frauen Engel sehen? Und hier beginnen auch die Merkwürdigkeiten. Auf die Frage der Engel, warum sie weint, antwortet sie wieder das Gleiche, was sie auch schon Petrus und Johannes gesagt hat. Und ich habe mich gefragt, was glaubt sie, mit wem sie hier spricht? Ich kann mir das nicht anders erklären, als dass sie schon völlig erschöpft war. Todmüde vielleicht. Und gefangen in ihrer Verzweiflung. Und wahrscheinlich hat sie auch nur noch schemenhaft was gesehen und erkannt durch ihre verquollenen Augen. Sie weiß nicht, wo sie ihren Herrn hingelegt haben. Und jetzt kommt was Gewaltiges. Das ist was, was mich eigentlich schon seit Jahren beschäftigt. Die Maria liebt ihren Jesus so sehr, wie man jemanden nur lieben kann und noch ein Stück mehr. Das hat sich ja gezeigt schon in den vergangenen Stunden. Und ich vermute, dass sie hier zu diesem Zeitpunkt, in diesem Moment, einen Punkt der Verzweiflung erreicht hat, wo der Herr sich nicht mehr zurückhalten konnte. Und so bewegen wieder ihre Tränen der Verzweiflung den Arm Gottes. Er kann an ihren Tränen nicht vorübergehen. An einem gebrochenen Herzen kann er nicht vorüber. Und ich bin davon zutiefst überzeugt, dass der Herr nur zu gut wusste, was Maria in den letzten Stunden mit ihm gelitten hatte. Es gab womöglich nur noch das eine. Er offenbart sich ihr. Wie gewaltig. Das ist so groß. Und mit welcher Autorität er das getan hat. Und doch mit welcher Zärtlichkeit. Ich kann hier sein Wesen spüren, wie unser Herr Jesus ist. Und als er sie das erste Mal von hinten anspricht, erkennt sie ihn ja noch nicht. Doch dann, beim zweiten Mal, er nimmt ihren Namen in seinen göttlichen Mund. Maria. Er ruft sie bei ihrem Namen. Er neigt sich zu ihr, nur ihr herab, der Sohn Gottes. In Jesaja 43 steht ja, und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat und der dich gemacht hat. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Rabuni ist ihre Antwort. Mein Meister, mein Lehrer, mein Retter. Die Steigerungsfolge ist Rab, Rabbi, Rabuni. Das ist die höchste und respektvollste Anrede, die man überhaupt dem damaligen Lehrer entgegenbringen konnte. Und es drückt zugleich eine tiefe Demut auch aus. Und das ist so erhaben. Ich weiß nicht so richtig, was ich noch für Worte dafür finden kann, um auszudrücken, was ich hier empfinde. Diese Begegnung hier zwischen Jesus und Maria, die ist so intim und persönlich. Sie war so weit unten und so verzweifelt. Und er hebt sie wegen ihrer Treue so hoch. Und er erweist ihr schließlich die Gnade, die Erste zu sein, die den auferstandenen Sohn Gottes berührt. Und er gibt ihr den Auftrag, die Osterbotschaft zu verkünden, die dort ist: Mein Vater ist jetzt auch euer Vater. Denn das hat er ja durch seinen Tod und seine Auferstehung bewirkt. Das ist das, was er für uns getan hat. Das ist das Ergebnis. Und, das ist das Zweite, er nennt uns von nun an Brüder. Das hat er vorher nicht getan. Das ist Ostern. Und ich glaube, Ostern ist ein persönliches Fest, weil Ostern jeden persönlich betrifft. Weil zu Ostern wurde ja nicht einfach der Schuldbrief eines Volkes oder einer Nation gekauft und mit Blut beglichen, sondern mein persönlicher Brief, mein Schuldbrief, der vom Rocco. Den hat mein Herr mit seinem Blut bezahlt. Und er hat mich mit meinem Namen gerufen. Nicht irgendjemanden, sondern mich. Rocco hat er gerufen. Und er hat auch dich gerufen. Jeden persönlich mit seinem Namen. Der Herr ruft nämlich die Gläubigen. Und ich habe ihm geantwortet. in ähnlicher Weise wie die Maria und ihn als Retter und Herrn anerkannt. Und seitdem ist Ostern für mich real geworden. In Römer 10, Vers 9 steht, das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen, dass, wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennen und in deinem Herzen glauben wirst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du gerettet werden wirst. Und ich denke, es ist schon so, nur der weiß in seinem Innern, dass Ostern wahr ist, den der Herr bei seinem Namen gerufen und der ihm geantwortet hat. Die Zweifler sind nie mit ihrem Namen gerufen worden. Ostern glaubt man nur, wenn man Jesus als Herrn und Retter liebt. Bis heute ist es ja vor dem jüdischen Passamahl am sogenannten Sederabend Sitte, dass der jüngste Sohn den Vater fragt, Manishtala halayla halzehe, mikol halaylot. Und das heißt, was unterscheidet diese Nacht von allen anderen Nächten? Und der Vater der Familie erzählt dann die lange Geschichte von Gott, dem Schöpfer, und dem, der Abraham berufen hat, vom Volk Israel, das in Ägypten versklavt wurde, und schließlich vom Auszug aus Ägypten und vom Durchzug durch das Rote Meer, was ja die Auferstehung für uns symbolisiert. Und ich möchte heute fragen, was unterscheidet den Sieg Christi von allen anderen Siegen der Welt? Die Siege der Welt enden an der Schwelle des Todes. Der Sieg des Herrn beginnt dort und reicht in die Ewigkeit. Unser Herr Jesus Christus verhindert nicht den Tod, sondern er überwindet ihn. In Offenbarung 1, Vers 17 steht, und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine Rechte auf mich und sprach, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Und ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.